Das Thema begleitet mich seit einiger Zeit, hat zu tun mit Gesprächen und Begegnungen, Erfahrungen dieses Jahres. Und darum habe ich mir diesen Text aus der Apostelgeschichte mal vorgenommen. Ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden. Das ist eine Ecke, wo man gerne mal so lockere, lustige Sprüche von sich gibt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Kennen Sie vielleicht auch. Haben wir in diesem Sommer wieder erlebt, nicht wahr? Wie viele Spiele waren vorgesehen für die deutsche Nationalmannschaft? Sind erfreulich wenige geworden, weil dann hatten wir Zeit und konnten manches unternehmen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Aber es gibt eben auch Lebenserfahrungen, da vergehen einem diese lockeren Sprüche. Da merkt man, oh wei, jetzt geht's eine Schicht tiefer. Wenn dann plötzlich bei der Untersuchung der Krebsbefund da ist und damit alle Lebensplanungen, das, was man sich so vorgenommen hatte für die nächsten Jahre noch, die man ja noch genießen wollte, durchgestrichen wird und nur noch die Frage im Raum steht, wie lange werde ich noch leben und wann bin ich bei meinem Herrn? Jetzt wieder ein Gespräch gab, wo mir jemand sagte, Harry, das ist wirklich so. Auf der einen Seite weiß ich, es geht hoch, es geht heim. Eigentlich etwas, worüber ich mich freue und doch tut es weh. Weil wir hatten noch manches andere gedacht und uns vorgenommen. Wenn es anders kommt, es gibt diese Situationen, wo es dann an die Substanz auch unseres Glaubens geht. Und unser Text hier aus der Apostelgeschichte nimmt uns mit hinein in eine Erfahrung des Apostel Paulus. Und ich will mal versuchen, so ein paar Dinge da so in unser Leben hineinzuholen. Apostelgeschichte 16, es ist ein Abschnitt aus der zweiten Missionsreise. Ich lese uns diese Verse, Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Ein Ausleger hat diesen Text überschrieben, die rätselhafte Führung nach Troas. Und ich dachte, ja, das ist richtig, trifft aber eigentlich nicht die ganze Tiefe der Auseinandersetzung, die uns in diesem Text beschrieben wird. Wie gesagt, wir sind auf der zweiten Missionsreise mit dem Apostel Paulus unterwegs. Diese Missionsreise hatte so begonnen, das kann man in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Barnabas wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Das ist der Start der zweiten Missionsreise. Man könnte sagen, war ein bisschen holprig. Nicht so ganz einfach, nicht so, wie man sich eine großartige Aussendung von Missionaren vorstellt. Das war sicherlich eine sehr spannungsgeladene Situation und dennoch lesen wir diesen Satz: Sie wurden der Gnade Gottes anbefohlen und dann sind sie losgezogen. Und zunächst einmal ging es ja auch gut weiter. Paulus hatte gute Mitarbeiter, die Gemeinden wurden im Glauben gestärkt, so kann man es dann nachlesen. Und auf diesem ersten Abschnitt der Missionsreise findet Paulus Zugang zu Menschen, wird aufgenommen und er entdeckt sogar mit Timotheus einen neuen, sehr begabten Mitarbeiter. Also es geht gut los auf dieser Missionsreise. Man könnte sagen, es ist alles in Ordnung. Es ist ein Weg nach dem Willen Gottes und jetzt geht es positiv weiter. Aber dann, so wird uns berichtet und ich habe uns das ja hier gerade vorgelesen, dann bekommen die Missionare Gegenwind. Den Apostel Paulus zog es mit Macht in die großen Handelsstädte, ins Küstengebiet der römischen Provinz Kleinasien. Dort lagen Städte wie Ephesus, Smyrna, Milet, also lauter Knotenpunkte für den Handel und für den Apostel Paulus damit auch die idealen Knotenpunkte für die Ausbreitung des Evangeliums. Und darum wollte er dorthin. Aber wir lesen, es geht nicht. Der Heilige Geist verwehrte ihnen diesen Weg. Nun gut, wenn es an dieser Stelle nicht weitergeht, wenn Gott Nein sagt, dann müssen wir eben nach einem anderen Weg suchen. Und dann führt ihn der Weg hoch zur Küste des Schwarzen Meeres. Also Richtung Westen war es dicht. Dann sagt er, dann gehen wir hoch in den Norden. Auch da waren große Städte und Landstriche, in denen offensichtlich vorher das Evangelium noch nicht verkündigt worden war. Und Paulus sagte, dann ziehen wir eben dahin. Aber wieder lesen wir, der Geist ließ sie nicht dorthin. Gute Gedanken, aber es kommt anders. Da fiel mir doch wieder der Satz ein, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Sagen wir dann so manches Mal, hört sich auch gut an, ist auch 100% richtig. Aber im Alltag, wenn man dann mittendrin steckt in solch einer Erfahrung, nicht unbedingt leicht auszuhalten und zu leben. Wenn es anders kommt, dann wird es sehr persönlich. Wenn es anders kommt, dann kommen viele Gedanken hoch. Was haben wir da falsch gemacht? Was ist da passiert? Haben wir etwas übersehen? War das alles ein bisschen hemdsärmlich, was wir da gemacht haben? War es nicht gut durchdacht? Haben wir nicht Gott gefragt? Nicht wahr? Dann kommen viele Gedanken hoch, wenn sich Pläne zerschlagen und wir plötzlich merken, der Weg geht so nicht weiter. Und ich dachte, vielleicht ist es da hilfreich, wenn man mal kurz darauf schaut, wer ist denn dieser Paulus gewesen und wie hat er gelebt? Nun muss ich hier ja nicht bei Adam und Eva anfangen. Wir kennen viel über den Apostel Paulus. Aber ich greife mal drei Dinge heraus, die mir wichtig waren in diesem Zusammenhang. Wie wird uns Paulus denn beschrieben? Ein Mensch, der solch eine Erfahrung macht, dass er auf eine Missionsreise geht und merkt, hoppla, wir kommen da nicht hin, wo wir eigentlich hin wollten. Paulus wird uns beschrieben als Beter. Wenn wir hineinschauen in die Apostelgeschichte und wenn wir seine Briefe lesen, dann entdecken wir immer wieder, dass er ein Mensch war, der im Gespräch war mit seinem Gott. Ein Mensch, der sich immer wieder Zeit genommen hat. Es gibt so diese Formulierungen. Es geschah, als wir zum Gebet gingen. Ein Hinweis darauf, dass der Apostel Paulus seine regelmäßigen Gebetszeiten eingehalten hat. So war er ja groß geworden und er hat sie, auch als er Christ wurde, nicht abgestreift, diese Gebetszeiten, sondern er hat sie weiter gepflegt. Er hat immer wieder das Gespräch mit seinem Gott gesucht. Er hat nicht nur in den ungewöhnlichen Situationen gebetet, um Mitternacht im Gefängnis, sondern das Gebet war sein Alltag. Er war ein Mensch, der im Gespräch war mit seinem Herrn. So wird er uns beschrieben. Und das gilt ja auch für diese Zeit, als sie hier in Antiochia waren und die Frage im Raum stand, wie geht es weiter? Ein Mensch, der betet. Nun, wir wissen alle, Gebet ist nicht ein verfügbarer Schlüssel, mit dem wir jetzt einfach alles in der Hand haben. Das muss ich Ihnen, so denke ich, gar nicht jetzt weit ausführen. Aber über jedem Gebet gilt das, was wir bei Jesaja 38 lesen können über das Gebet des Hiskia. Hiskia war krank. Wird dann berichtet, er liegt im Bett, dreht sich zur Wand und spricht mit seinem Gott. Er bittet ihn um Lebenszeit und dann kann man lesen, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Hiskia hat noch einmal Lebenszeit bekommen. Gott hat ihn gesund werden lassen und er konnte noch weiter leben und seinem Volk dienen. Aber ich will das hier bewusst schon mal so reinschieben. Selbst dann, wenn es nicht so geht wie bei Hiskia, auch dann gilt, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Paulus, ein Mann, der betet. Was hat ihn noch eigentlich charakterisiert, ausgemacht? Paulus war ein Teammensch. Paulus war ein Mensch, der immer wieder Ausschau gehalten hat nach Mitarbeitern, nach Leuten, die ihn ergänzten und die bereit waren, sich mit ihm auf den Weg zu machen. Er war also in diesem Sinne kein Einzelkämpfer. Wir wissen auch, und ich glaube, das gehört dazu, dass er eine starke Persönlichkeit war. Und dass es darum auch immer wieder zu Spannungen mit Mitarbeitern gekommen ist. Also mit dem Barnabas sich querlegen, dazu muss man schon was bringen. Barnabas, ein Mann des Trostes, einer, der ausgleicht. Und der Paulus hat es geschafft, sich von ihm zu trennen. Also er war ein Einzelkämpfer, eine starke Persönlichkeit. Es war nicht immer leicht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber doch, er war ein Mann, der die Beziehung mit anderen Mitarbeitern gesucht hat und er ganz genau wusste, dass Gott seinen Weg nicht mit ihm alleine geht, sondern dass es ein gemeinsamer Weg ist. Er hat den Rat der Brüder und Schwestern gesucht. Paulus, ein Teammensch. Und das wird ja auch deutlich hier bei der Aussendung zur zweiten Missionsreise. Und das Dritte, was man über Paulus sagen kann, in diesem Zusammenhang war mir es wichtig, Paulus war ein Stratege. Das kam ihm entgegen für seine Lebensbeauftragung durch Gott. Gott hatte seine Hand auf ihn gelegt und hatte gesagt, du sollst mein Bote sein, du sollst mein Evangelium verkündigen. Paulus hat ja mal gesagt, ich bin sozusagen eine Spätgeburt als Apostel, aber Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt und er hat mich ausgesandt. Und als solcher hatte der Apostel Paulus große Pläne. Der hat nicht die kleinen Kreise gezogen, sondern der hat mal überlegt, wie kann ich die ganze Welt mit dem Evangelium durchdringen? Und darum wollte er ja bis nach Spanien, um das Evangelium weiterzusagen. Er hat also wirklich bis an die damaligen Grenzen der Welt gedacht und überlegt, wie kriegen wir das jetzt hin? Paulus war ein Stratege, ein Mann mit Weitblick, der auch über den Rand hinausgeschaut hat. Das hat ihn ausgezeichnet und ich denke, auch da können wir ja bis heute von ihm lernen. Ich finde es immer wieder schwierig, wenn Planlosigkeit oder fehlende Voraussicht mit geistlichem Vertrauen verwechselt werden. Wenn es anders kommt, das hat manches Mal auch damit zu tun, dass man Dinge nicht zu Ende gedacht hat. Dass man eben nicht überlegt hat, was passiert, wenn. Bei Paulus war das nicht so. Das war nicht hemdsärmlich, sondern er war ein Mensch, der planen konnte, der überlegen konnte, der eine Spur hatte. Also, Gebet, Gemeinschaft, verantwortliches Planen. Das zeichnet den Apostel Paulus aus. So wird er mit seinen Mitarbeitern beschrieben. Ja, nun wird doch jeder von uns sagen, wenn das so ist, wie kann denn da noch was schiefgehen? Wenn jemand so im Gespräch mit Gott ist, wenn er sich so mit Brüdern und Schwestern auf das Gespräch einlässt und bereit ist zu hören und sich raten zu lassen, und wenn jemand eigentlich so einen klaren Blick hat und genau überlegen kann, was dran ist und wie es am besten gehen kann, wie soll denn da noch etwas schiefgehen? Und genau das ist unsere Situation, die uns hier in diesem Text geschildert wird. Wenn es anders kommt, der Weg ist trotzdem dicht. Der Weg ist dicht in Richtung Westen, also in Richtung Europa. Der Weg ist dicht in Richtung Norden. Das galatische Land, wie es hieß damals, ist von Kelten besiedelt. Auch diese Menschen brauchen das Evangelium. Aber es wird erzählt, sie konnten nur durchreisen, aber es ging nicht weiter. Irgendwie war es dicht. Ganz interessant, und das möchte ich an der Stelle einschieben, Sie können das vielleicht in Ruhe zu Hause nochmal nachlesen. In Apostelgeschichte 18, Vers 23, das ist der Anfang der dritten Missionsreise des Paulus, lesen wir dann: Und nachdem er einige Zeit geblieben war, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien. Und jetzt kommt's. Und stärkte alle Jünger. Das ist ein Phänomen. Auf der Durchreise. Der Weg war letztlich dicht. Paulus musste wieder woanders hin. Aber auf der Durchreise sind offensichtlich Menschen zum Glauben gekommen und Gemeinden entstanden. Und darum für mich ein erster Punkt an der Stelle: Selbst wenn Gott an manchen Stellen im Augenblick nicht so handelt, wie wir es erbeten haben, wie wir es uns vorgestellt haben, dann gilt, er segnet und handelt auf seine Weise. Das gilt für uns als Gemeinde. Wenn es anders kommt, war es dennoch nicht umsonst. Denn das Wort Gottes wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Hauskreise, Jungschar-Freizeiten, Gottesdienste. Rückschauend können wir erkennen, das Evangelium hat Menschen verwandelt. Ich bin groß geworden in einer Gemeinschaft im Ruhrgebiet in Walsum. Ende der 60er Jahre haben wir so etwas wie einen geistlichen Aufbruch erlebt. Ein Gemeindehaus, das zu klein wurde, erinnerte mich so ein bisschen an Heuchelheim. Die frühere kleine Hütte, in der man mal gelebt und gearbeitet hat. Und dann hatten wir einen Aufbruch, dass innerhalb von 3-4 Wochen plötzlich 150, 180 Leute zum Gottesdienst da waren. 30, 40 Leute sind zum Glauben gekommen innerhalb von 3 Wochen. Heute ist diese Gemeinde nicht mehr da. Aufgelöst. Ende. 30 Jahre später nichts mehr da. Wenn es anders kommt, auf der einen Seite muss ich sagen, bin ich immer wieder traurig, wenn ich daran denke. Und die Frage geht so durch den Kopf, hätten wir etwas anders machen müssen? Aber auf der anderen Seite weiß ich dann, da sind ganz viele junge Menschen zum Glauben gekommen, ältere Menschen zum Glauben gekommen. Von dort aus sind Leute in theologische Ausbildung gegangen und verkündigen bis heute das Evangelium. Es war nicht umsonst. Gott hat gesegnet und hat von dieser Stelle aus, von dieser Gemeinde aus, die heute leider nicht mehr da ist, in diese Welt hinein sein Evangelium ausgebreitet. Wenn es anders kommt, war es dennoch nicht umsonst. Das ist auch eine Lektion, die man an manchen Stellen lernen muss. Und das andere, jetzt mal ganz persönlich gesprochen, wenn es anders kommt, dann ist es immer noch ein Weg mit Gott. Ein Weg mit dem Gott, der aus Minuserfahrungen meines Lebens ein Plus machen kann. Und dann entdecke ich rückschauend, es war gar kein Umweg. Es war gar keine Sackgasse, sondern es war ein Weg mit Gott. Ich wage es sogar zu sagen, mit Gott gibt es keine Umwege. Gott ist mit auf dem Weg und er segnet, auch wenn wir es in manchen Situationen nicht mitbekommen und nicht wahrnehmen. So wie er damals Paulus und seine Mitarbeiter gesegnet hat auf den Wegen, wo hier steht, und der Geist verwehrte es ihnen weiterzugehen. Sie haben das Evangelium gesagt und das Evangelium hat Frucht gebracht. Und wenn Gott mit mir auf dem Weg ist und seine Wege geht, dann sind es keine Umwege, dann sind es keine Sackgassen. Darauf vertraue ich. Denn er ist mit auf dem Weg. Und dann sind wir bei den Troas-Erfahrungen, wenn es anders kommt. Troas-Erfahrungen, dieses Stichwort in diesem Text hat mich daran erinnert, dass wahrscheinlich jeder von uns in seinem Leben Orte hat, mit denen er ganz konkrete geistliche Erfahrungen verknüpfen wird. Ein solcher Ort in meinem Leben war Gosau am Dachstein. Ich bin dort 6 oder 7 Jahre hintereinander zu Freizeiten gewesen. Wir hatten dort Familienfreizeiten von unserer Gemeinde. Und wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich mich dort in diesem urigen alten Freizeitheim sitzen, mit 50, 60 Leuten zusammen. Es gab furchtbar lange Bibelarbeiten. 1,5 Stunden hat der Prediger geschafft. Aber es waren Zeiten, in denen Gott gesegnet hat. Ich könnte Ihnen noch Sätze nennen aus der damaligen Zeit. Das waren geistliche Erfahrungen. Da hat Gott mein Leben geprägt. Vielleicht haben Sie auch solche Orte. Vielleicht können Sie sich auch erinnern an solche geistlichen Erfahrungen, die oft mit ganz bestimmten Orten ja auch verknüpft sind. Und ich habe überlegt, welche geistliche Erfahrung verknüpft sich für den Apostel Paulus mit diesem Ort Troas? Ist Troas das Ende? Paulus und seine Mitarbeiter hätten ja bis zu einem ganzen bestimmten Moment auch sagen können, aber der im Himmel wohnt, schwieg und schwieg. Und das ist dann Anfechtung in letzter Tiefe. Sie haben gebetet, sie sind von der Gemeinde gesegnet aufgebrochen und müssen erleben, wo immer wir auch hingehen, offensichtlich entspricht es nicht dem Willen Gottes. Und nun sind sie in Troas. Das war Anfechtung und das ist Anfechtung, wenn man einen Weg geht und betet und plötzlich entdeckt, es geht nicht weiter. Und in solchen Augenblicken können dann auch wieder Dinge wach werden, die vielleicht schon längst erledigt sind. Der Apostel Paulus wäre nicht von der Gemeinde gesegnet worden, wenn nicht diese Auseinandersetzung mit Barnabas um den Johannes Markus geklärt worden wäre. Aber Satan versteht es ja blendend, so Erinnerungen wieder wach werden zu lassen. Und plötzlich steht das, worin wir schuldig geworden waren, wieder vor unseren Augen. Obwohl es vor Gott gar nicht mehr da ist, weil es vergeben ist. Aber bei uns, in unserer Erinnerung, in unserem Hinterkopf, da ist es plötzlich wieder da. Und dann steht die Frage im Raum, war dieser ganze Weg doch verkehrt gewesen, von Anfang an verkehrt, weil wir damals da aneinander geraten sind. Anfechtung, die dann die Kraft nimmt. Troas, das ist mir wichtig geworden an der Stelle, ist für Paulus letztlich nicht der Ort der Anfechtung, sondern seine geistliche Erfahrung hier ist, es ist der Ort der Ermutigung. Paulus hat gelernt, Gott führt mich ans Ende, um mir seine Wege zu öffnen. Paulus und seine Mitarbeiter haben eine Glaubenslektion gelernt. Hinter dem Nein Gottes steht sein ganzes Ja zu uns. Das ist Troas. Hinter dem Nein Gottes steht sein ganzes Ja zu uns, zu seiner Gemeinde, zu dieser Welt. Paulus hatte ja dort in Troas in jener Nacht eine besondere Gotteserfahrung. Nachdem sie weite Wege gegangen waren und immer wieder erkennen mussten, es geht nicht weiter, redet Gott in dieser Nacht in sein Leben hinein. Gott erscheint ihm. Und Paulus sieht diesen Mann, der darum bittet, komm herüber und hilf uns. Da öffnet sich für den Apostel Paulus und für seine Mitarbeiter der Weg nach vorne. Wir leben als Christen von diesen Wegweisungen Gottes. Und jetzt, wo es nicht mehr weitergeht, da holt Gott den Apostel Paulus in seine Gegenwart. Er nimmt ihn an seine Hand und zeigt ihm den Weg. Man könnte so sagen, wenn es anders kommt, dann entdecke ich nochmal ganz neu, dass Gott gute Gedanken denkt und mit auf dem Wege ist. Das ist die Erfahrung, die der Apostel Paulus hier macht. Gott denkt gute Gedanken und er ist mit auf dem Weg. Gott zeigt uns eine Spur. In der Regel bekommen wir ja diese Wegweisungen durch ganz alltägliche Dinge. Ich lese am Morgen meine Bibel und bleibe plötzlich an einem Wort hängen, das ich schon lange kenne und merke, ja, genau das ist jetzt dran. Ich bin innerlich aufgewühlt, weil da eine Situation in der Gemeinde ist, die ärgert mich. Obwohl es eigentlich Quatsch ist, sich zu ärgern. Ne? Das glaube ich auch nicht geistlich. Aber es ärgert mich. Und ich denke, warum muss man eigentlich dauernd dieselben Böcke schießen? Man müsste doch auch mal aus der Geschichte lernen. Es ärgert mich. Und dann lese ich am Morgen die Bibel und entdecke, dass Jesus mich ansieht und sagt, Harry, was machst du da? Und ich komme zur Ruhe. Ich darf das einfach abgeben an ihn und sagen, Herr, vergib mir. Und gib mir diese Liebe und Barmherzigkeit, dass ich jetzt mit dieser Situation in der Gemeinde und mit den Menschen, die es betrifft, nach deinem Willen umgehe. Es sind die alltäglichen Begegnungen, wo Gott wieder neu eine Spur öffnet. Da ist man im Gespräch mit jemand und er sagt plötzlich ein Schlüsselwort, ein Wort, das einfach die Spur öffnet und ich weiß, genau das ist es. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich denke an einen jungen Mann, der als er alt geworden war, in einem Buch sich erinnert an seine Anfangszeit des Glaubens. Er war mit Freunden zusammen und sie spielten Karten. Ich weiß, es ist ein schwieriges Kapitel, weil es da auch Leute gibt, die damit nur schwer zurechtkommen. Aber sie haben halt Doppelkopf gespielt. Und plötzlich sagt er, erinnert mich Gott daran, ich soll eine Frau besuchen. Ist ganz interessant zu lesen. Und das sagt er dann seinen Freunden. Und beim Doppelkopf ist das tödlich. Ne? Wenn dann einer ausschert, kannst du es nicht weiterspielen. Die waren nicht gerade begeistert. Im Gegenteil, sie haben ihm gesagt, was sie jetzt davon halten. Aber er sagt, ich muss. Und dann ist er gegangen, hat ein längeres Gespräch geführt, ohne dass da irgendwas Besonderes war. Und am nächsten Morgen ruft ihn die Frau an und sagt, du, ich wollte dir einfach noch mal sagen, was da gestern passiert ist, verstehe ich heute noch nicht ganz, aber es war wirklich so, ich war so weit und wollte mir das Leben nehmen. Ich konnte nicht mehr leben. Und plötzlich klingelst du. Ich weiß, das Leben besteht nicht nur aus besonderen Erfahrungen. Darum habe ich das am Anfang bewusst gesagt. Es sind die alltäglichen Dinge. Aber die Gesamtsumme, das, was mich froh werden lässt, auch an diesem Wort hier heute, wenn es anders kommt, dann darf ich entdecken, dass Gott gute Gedanken denkt und mit auf dem Wege ist und dass er seine Wege hat, wie er mich erinnert an das, was jetzt dran ist. Dass er sich so bemerkbar macht, dass ich verstehe, es ist der Herr, der mit mir seinen Weg gehen will. Troas Erfahrung bedeutet nicht, auch das ist, denke ich, für uns klar, dass ich immer alle Dinge so, dann gut ergeben, wie das hier geschildert wird. Der Apostel Paulus hat aus dieser seiner Erfahrung auch nicht gelernt zu beten, als er dann im Gefängnis sitzt, Herr, öffne uns die Türen für das Gefängnis, dass wir endlich wieder weiterziehen können, sondern der Apostel Paulus betet, dass Gott uns eine Tür für das Evangelium öffnet. Daraus hatte Paulus gelernt. Das heißt, auch in Situationen, in Momenten, wo Gott mich einen Weg führt, den ich im Augenblick nicht verstehe und wo ich nicht weiß, warum ist das jetzt so, vertraue ich darauf, dass Gott mit auf dem Weg ist und dass er segnet. Darum kann Paulus auch in den schwierigen Situationen die Gemeinde auffordern und sagen, betet, dass Gott uns eine Tür für das Evangelium öffnet. Er hatte gelernt, dass sein Leben in der Hand Gottes ist, auch in den Zeiten, in denen es schwer fällt, diese Lebensführungen auszuhalten. Und darum habe ich mir drei Dinge so festgehalten und aufgeschrieben für mich selbst. Wenn es anders kommt, dann bin ich gespannt, wie Gott in wunderbarer Weise segnet und zum Ziel kommt. Ich vertraue darauf, dass er auch heute der Herr ist, der führt und leitet. Und wenn es anders kommt, dann gibt es Menschen in der Gemeinde, die zu mir stehen und die für mich beten und mit denen ich zusammen auch solch eine Zeit dann aushalten kann. Und wenn es anders kommt, dann will ich meinem Gott dennoch mein Vertrauen aussprechen. Amen.